In Deutschland gibt es diesen komischen Satz, Gesundheit ist das Höchste. Ich halte das für den größten Schmarrn. Geliebt zu sein ist das Höchste.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit Ordensschwester Theresa Zukic darüber, wie man mit Selbstfürsorge, medizinisch fundierten Tipps und gutem Essen Energie tankt und die Lebensfreude neu entfacht.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser wirklich ganz besonderen Podcast-Folge. Ich darf heute mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist ganz weit hergereist und hat schon neben mir Platz genommen, über ein ganz besonders spannendes Thema sprechen, das viele Menschen betrifft. Es geht um Müdigkeit, um Erschöpfung, darum, keine Energie zu haben, sei es aufgrund einer chronischen Erkrankung oder aufgrund von Stress und Überforderung. Und mein heutiger Gast weiß selbst nur zu gut, wie sich Kraftlosigkeit anfühlen kann. Sie hat eine schwere Krebserkrankung überwunden. Ja, und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich hier Deutschlands berühmteste Ordensschwester Theresa Zukic. Hallo.
Herzlich, ja, danke schön.
So lieb. Wir reden da über Müdigkeit und ich bin eigentlich ganz baff. Also ich habe sie soeben aus der Garage geholt. Die Frau sprüht vor Energie, von Müdigkeit keine Spur. Schwester Theresa, ich freue mich so sehr, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und ich habe so viele Fragen an Sie. Aber die erste, gleich mal die wichtigste, wie geht's Ihnen denn heute? Sie haben ja schon ein Mörderprogramm hinter sich.
Ja, wirklich, das kann man schon sagen. Natürlich bin ich zwischendurch auch müde, aber ich freue mich einfach. Und wenn ich mich freue, das ist Energie pur für mich. Und ich habe mich so auf diesen Moment hier gefreut. Wir haben das ja so lange jetzt schon geplant. Stimmt, ich hatte ja schon Radiointerview beim guten Radio Maria. Das ist ja so mein, wie sagt man, schon fast zu Hause. Denn ich gebe ja jeden Monat eine Sendung mit dem Bruder Peter und das war natürlich schön. Und sie haben uns gleich Gottesdienst und Mittagessen serviert, das war natürlich noch schöner. Ich habe also wieder neue Kraft und ich freue mich, mir geht's gut, mir geht's wirklich, wirklich gut.
Fein, und Sie sind ja heute Morgen erst aus Graz angereist, dort gestern um Mitternacht gelandet.
Ja. Also Sie sind aber gut geschlafen,
aber gut geschlafen.
Sehr gut geschlafen.
Genau, und ich habe, also man kann Sie ja sehr gut auf Instagram verfolgen. Sie haben ja da, glaube über 13.000 Follower und Followerinnen. Und da hat Dr. Halit Sehuli, wie spricht man ihn
Sehuli.
Richtig? Sehuli, genau. Auf ihn kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Vor 4 Tagen gemeinsam mit Ihnen ein unglaublich schönes Posting veröffentlicht. Ja. Nämlich, dass die Befunde ganz in
genau.
Ordnung sind.
Ich muss ja als Krebspatientin alle 3 Monate, nicht? Die ersten 3 Jahre. Nachuntersuchung und ich bin krebsfrei, juhu, das dritte Jahr, Halleluja.
Schwester Theresa, Sie sind ein richtiger Tausendsasser. Berühmt geworden sind Sie aber eigentlich als die Schwester auf dem Skateboard. Ja, genau. Wie ist es denn zu dieser Bezeichnung gekommen?
Ja, das ist ja ganz verrückt. Ich war eigentlich in der Zug zum Soldenbesinnungstag halten und da waren so 2 Frauen. Aber ich habe doch im Traum nicht gedacht, dass das Redakteure von Schreinemakers Live waren, einer der größten Fernsehsendungen damals. Ja, und ich habe halt, Sie wissen ja immer, wenn man mit einer Ordensschwester spricht, Papst, Pille, Zölibat, wenn man die Themen durch hat, kommt man zum Persönlichen. Dann habe ich eben von meiner ungewöhnlichen Bekehrung erzählt, weil ich ja Spitzensportlerin war und dann eben über Nacht im Sportinternat ein Buch in die Hand nahm, die Bibel. Ich habe noch nie in die Bibel geschaut und es hat mich existenziell berührt. Und dann bin ich Ordensschwester geworden und wie gesagt, und dann war ich da unterwegs und wie ich nach Hause komme, 3 Tage später ruft die Redaktion an, das waren 2 Redakteure von dieser Sendung, ja. Und die haben natürlich einen Film gemacht, wie ich mit dem sozialen Brennpunkt mit den Kids eben Fußballspiel, Basketballspiel und Skateboard fahren. Das war für mich ganz normal. Aber das hat natürlich ein 5 Millionen Publikum gesehen und dann über Nacht wurde ich bekannt als Skateboardfahrende Nonne. Ich habe das Image 10 Jahre nicht losgekriegt, ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat viele Türen geöffnet.
Das war jetzt, glaube ich, in 2 Minuten so viel, das müssen wir jetzt mal alles verdauen. Vielleicht noch mal ganz langsam zum Nachhören. Sie waren Spitzensportlerin?
Genau, ich war erst Kunstturnerin, hessische Meisterin im Schwebebalken, war dann badische Meisterin im Mehrkampf, also 7-Kampf, 5-Kampf. Und kam auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert und ich wusste, jetzt geht's richtig los. Und dann passiert eben eine Nacht, meine Freundin sagt, sie macht ein paar Bücher aussortieren ob ich sie haben will und habe gesagt, ja, leg's hin. Und eben gegen 2 Uhr früh wache ich auf, kann nicht schlafen, wälz mich im Bett und ich denke, lies was, vielleicht wirst du wieder müde, hab Ash Queen, meine Lieblingsgruppe gehört, hat nichts genutzt und dann greife ich zu dem erstbesten Buch, die Bibel, öffne sie, Bergpredigt, was ist das denn? Und wie ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt, lies weiter von verrückten Sätzen, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin, ja, sowas Verrücktes, wie kann man denn so leben? Ja, ach, hat's dir gut getan, schlag doch nochmal zu. Also ich meine, wie kann man das? Aber dann dachte ich, wenn man's könnte, das wäre eine Macht, die Macht der Liebe. Und ich weiter, war von diesem Jesus, wie er ermordet wurde, wie er auferstanden ist. Und am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel. Und wenn ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr bös gefault und alles schimpft. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz ein, ich habe anders reagiert und gemerkt, so ein Frieden. Und ich habe gedacht, da ist was dran. Und aber so fing dieser verrückte Lebensweg an.
Und Sie waren vorher weder religiös, noch sind
Nein.
irgendwie...
Ich war nicht getauft und meine Eltern haben mich so frei, so wundervoll erzogen, wirklich ganz verrückt wundervoll erzogen. Meine Mutter so frei, dass ich mit 12 Jahren, also ich meine, wenn ich das mal eins haken darf, ja, so sagt sie, sie will mit mir ein Gespräch führen und ich denke, oh Gott, das wird doch nicht das Gespräch sein, ja, und erzählt mir da was, wenn ich einen Freund habe und mal mit ihm schlafen und ich, Mama, ich will Sport machen, ich will doch keinen Freund. Da sagt sie, ja, ich will dir ja nur sagen, wenn du mal willst, du musst nie Angst haben und mach das nie in einem schmuddeligen Auto, wir gehen zum Arzt und dann musst du nichts und ich, wie bitte? Ich war so entsetzt, gell, aber das trotzdem, dieses Gespräch hat mir eine Freiheit geschenkt, dass ich meine ganze Jugend eigentlich nie was ausprobieren musste, weil ich immer musste, wenn ich mich wirklich in jemanden verliebe, dann ist das so einfach ganz okay und normal. Und diese Freiheit hat sie mir immer gegeben und das war einfach so verrückt, dass ich so frei erzogen wurde. Und deswegen, dass ich dann mit Religion und dem Ganzen in Berührung kam, ne, und dass ich dann wirklich so infiziert wurde, und wirklich verliebt wurde in diesen verrückten Gott, das muss ich sagen, das ist schon eine sehr besondere Geschichte.
Das ist schön, dass Sie da verliebt sagen und nicht ich liebe Gott, sondern ich bin in ihn verliebt.
Ja, ja ich muss sagen, ich habe einen Frieden erlebt in diesem Moment, wo ich glaube, ich bin sehr geliebt worden von meiner Mutter. Vom ersten Moment an wollte sie mich. Ich weiß also, was menschliche Liebe ist, wirklich vom ersten Moment an. Aber diese Liebe, die ich da erfahren habe, diese bedingungslose Liebe, weil ich gedacht habe, ich habe ja noch nie was für dich gemacht, ne? Ja. Und dann diese, weil ich dachte immer bis zu diesem Moment, ich muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. Nicht, wenn ich viel trainiere, dann werde ich die Nummer 1. Also wenn dann, wenn ich gute Noten schreibe, ist die Mama zufrieden und so weiter. Immer wenn dann. Und dann erlebe ich, nein, du bist schon geliebt. Wie? Ich habe da noch gar nichts gemacht, ja. Und dann habe ich diese Freiheit gespürt und seitdem tue ich nie, eigentlich nicht mehr wenn dann, sondern weil. Weil ich mich geliebt weiß, mache ich diese verrückten Sachen.
Aber warum glauben Sie, dass manche Menschen, so wie Sie, das so spüren können und andere nicht?
Erklären kann ich es nicht, denn ich habe Gott nicht gesucht, ganz ehrlich. Er hat mich gefunden, das sage ich immer. Ich habe ihn wirklich nicht gesucht. Ich weiß, darauf gibt es, glaube ich, keine Antwort. Vielleicht war ich einfach so offen, weil ich immer schon so ein offener Mensch war. Und vielleicht hat mich das wirklich, ich hatte da Zeit und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe einfach, und dann wollte ich es ja ausprobieren, gell? Ich wollte es ganz genau ausprobieren, ob das stimmt, was da alles ist. Und dann steht drin, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, freiwillig 2. Und dann sagt meine Freundin am nächsten Morgen, du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Naja, ich bin die nächste Bäckerei. Die gab's nicht. Früher hätte ich da bestimmt andere mitgebracht. Aber dann fiel mir dieser Satz ein, da bin ich in 2 Bäckereien wegen diesen komischen Semmeln, ja. Und da habe ich gemerkt, wieder so ein Frieden. Und dann dachte ich, das ist ja überhaupt nicht schwer zu leben. Du musst das ja einfach nur machen. Und dann wollte ich es einfach ausprobieren und ich habe es ausprobiert und habe so eine Erfüllung gehabt. Und es war schon komisch, wenn du dann beim Training Hürden trainierst und dann aber überlegst, wie viel Hürden muss ich doch machen, um bei Gott zu sein und lauter so Zeug. Also ich habe ja immer nur Sport im Kopf gehabt, ja, und plötzlich erlebe ich eine neue Dimension von Menschsein, von Leben, von Zukunft, wenn das wirklich alles stimmt, ja. ich will das ausprobieren und ich habe es ausprobiert und ich bin nicht mehr davon losgekommen. Gut, am Anfang haben manche gesagt, naja, lass dich erstmal wieder auf den Boden kommen, ja. Aber jetzt sind es doch jetzt schon über 38 Jahre, ich bin immer noch nicht gelandet.
Mhm. Und dabei war ja auch das Leben dann eben nicht immer leicht. Nein. Also Sie haben ja auch den lieben Gott vertraut, quasi wie Sie Ihre Diagnose bekommen haben, Gebärmutterkrebs im Oktober 2020. Und da hat sie dann doch sicher auch mal den Boden unter den Füßen weggezogen.
Also es ist wirklich interessant, meine erste Reaktion war wirklich, warum ich nicht? Was privilegiert mich, sowas nicht zu bekommen? Aber als ich es dann wirklich sehr unschön, nach tagelangem Warten, obwohl man versprochen hat anzurufen und immer gesagt hat, es sieht nicht gut aus, nicht angerufen hat, also das tut man bitte keinem Menschen mehr an, wenn man verspricht, am Mittwoch anzurufen, ja, und es kommt erst am Freitag, ja, und du bist schon wirklich aufgelöst. Und dann eine Ärztin, die fast nicht Deutsch sprach, mir erklärt, dass ich einen bösartigen Tumor habe und dass sie nicht viel Hoffnung haben. Und dass ich, als ich dann gefragt habe, ja, werde ich denn die Operation überstehen? Und sie sagt nichts, ja, muss ich sagen, bin ich wirklich zusammengebrochen. Ich habe einen Weinanfall gekriegt, aber dann plötzlich habe ich angehalten, habe gelacht, habe gesagt, das war jetzt filmreif. Nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Und dann fing diese abenteuerliche Rettungsgeschichte an mit einem Gedanken an eine Ärztin, bei der ich mal einen Vortrag gehalten habe. Fiel mir plötzlich ein, die ist auf Facebook, ich schaue nach, ist sie Gynäkologin. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe bei der zu ihrem 50. Mal einen Vortrag gehalten und wie ich von der Bühne komme, stellt sie mir einen Doktor vor, ja. Jetzt habe ich sie sofort angeschrieben, da ruft die mich sofort an und erzählt mir diese verrückte Geschichte. Weißt du noch, wen ich damals vorgestellt habe? So, ja, ich weiß es nicht. Und dann sagt sie, das ist Dr. Sahuli, der führende Krebsspezialist dieser Welt. Und der sagte, als du weggingst, sag Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, so was sage ich doch keinem Menschen, so eine Prognose. Es könnte sein. Er sagte, doch, sag. Sie sagte, nein. Und ich bin eigentlich froh, ich wüsste ja gar nicht, was ich damals mit so einer Info gehabt hätte. Und 4 Jahre später passiert es wirklich. Er wurde ja gefragt, woher das wusste. Er sagt, es war einfach ein Gefühl. Und dann hat sie aber sofort reagiert, ihm meine Arztbriefe. Und er rief mich wirklich am nächsten Tag an und hat gesagt, Teresa, ich bin dein Freund. Die wissen ja noch nicht mal, was es für ein Tumor ist, wo das ist. Komm nach Berlin. Das habe ich gemacht. Er hat mich in 7 Stunden operiert. Und ich habe freiwillig diese Chemo und diese anderen Sachen gemacht. Aber es war wirklich, ich habe immer gesagt, ich will jetzt wissen, ob das alles stimmt. Ne? Mhm.
Ja, aber haben Sie sich von Gott nie verlassen gefühlt?
Nein, verrückterweise nicht. Denn ich habe gesagt, jetzt will ich alles wissen, ob das stimmt, was ich den Menschen diese Jahrzehnte in den vielen Vorträgen gesagt habe, ob das jetzt wirklich wahr ist. Und ich dachte, jetzt, wo ich dich am meisten brauche, jetzt werde ich doch meinen Glauben nicht aufgeben. Jetzt will ich doch wissen, ne, was Sache ist. Und ich muss echt sagen, es war nicht immer Gefühl, aber es, die Gewissheit, dass es immer, dass er was vorhat, dass es einen Sinn hat. Nicht, ob es gut ausgeht, sondern dass es einen Sinn hat. Und ich habe immer gedacht, der macht es, um mich zu retten. Ja, der macht es.
Er macht einfach, das, um sie zu retten.
Um mich zu retten, ja, dass es entdeckt wurde. Denn wenn es nicht entdeckt wurde, 4 Wochen später wäre ich tot gewesen, nicht? Das ist ja so eine verrückte Geschichte. Ich musste dann zur Ausschabung und dann sagen die zu mir, es war ja Corona-Zeit. Ja, es tut mir leid, wir haben jetzt so viel wichtigere Ausschabungen kommen als alles Letzte. Sie müssen 4 Wochen warten, ja. Ich guck den an und dann kam wieder so ein Gedanke, dass mir einfiel, ich habe so eine Zusatzversicherungskarte seit 20 Jahren in meinem Portemonnaie. Ja, 18 €, glaube ich, im Monat, wenn man mal ins Krankenhaus kommt, dass man Chefarzt oder Zweibezimmer, da sage ich, ich habe doch eine Zusatzkarte, dann nimmt die, sagt, Moment, geht raus, kommt rein, übermorgen. Und ich war so erschüttert eigentlich danach, weil ich saß dann draußen, guckte diese Karte an. Was ist, wenn ich diesen Gedanken nicht gehabt hätte? Dr. Sahuli sagte, 4 Wochen später hätte es dich nicht mehr gegeben. Was ist, ne, wenn ich die wirklich nicht gehabt hätte? Und was ist mit denen, die sie nicht haben?
Das wollte ich jetzt gerade
so
fragen.
Geweint, habe ich gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich war ja Anfängerin im Krebskranksein. Ja? Jetzt bin ich eine mündige Patientin und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Krebs war ein Geschenk für mich, weil ich die Menschen so sehr verstehen kann, noch mehr als vorher schon. Denn ich habe alles mitgemacht, von Diagnose, von Chemo, von dem Ganzen. Ja, wirklich. Und ich kann wirklich mitreden und ich weiß, wie das ist, wenn man Glatze hat, wenn die Haare plötzlich überall rumfliegen im Mund hat. Und deswegen habe ich zu meiner Mitschwester gesagt, bitte rasier sie ab, wir haben ein Video gemacht. Ich habe nicht geahnt, 30.000 haben das, glaube ich, angeschaut, wie viele Menschen ich getröstet habe. Und dann hat meine Mama gesagt, du bist süß, dann habe ich beschlossen, eine süße Schwester Teresa zu sein. Das hat mir am Anfang auch wehgetan, ganz ehrlich. Aber dann habe ich gemerkt, auch wenn du krank bist, kannst du glücklich sein. Es gibt wirklich schwere Stunden, aber es gibt auch schöne Stunden. Und mich an die zu erinnern und Menschen trotzdem Mut, und das habe ich ja gleich öffentlich gemacht. Ich habe ja gesagt, der Krebs wird nie die Nummer eins sein, sondern immer die atemberaubende Liebe Gottes. Und das hat sich durchgezogen. Ich habe die verrücktesten Dinge gemacht in meiner Krankheit. Unter anderem natürlich auch dieses Kochbuch, aber wirklich der Pfarrer Franz, der jetzt leider verstorben ist, mein guter Begleiter, der hat mir eine riesen Überraschung versprochen am letzten Chemo. Ich liebe nämlich Teddybären, ja. Und der hat beim Ankreuzen statt 1,40, 2,40 angekreuzt. Jetzt kam ein 2,40 Meter großer Teddy. Ich konnte ihn nicht mal hochheben, aber ich habe mich natürlich in ihn verliebt. Und dann sage ich, Franz, das ist so lieb, aber weißt du was, ich habe eine Idee. Wer für Dr. Heidi, die mich damals ja dem Hallit empfohlen hat, die hat eine Initiative mit Krebs, für die spendet, dann, ja, der kann den Bären gewinnen. Und in 3 Wochen sind 18.000 Euro zusammengekommen, ja. Oder am Muttertag, ich lag ja nur im Bett. Ich habe eine Aktion gemacht, ich rufe eure Mamas an, ja. Wie viel haben sich gemeldet? Ich habe den ganzen Früh von Bozen bis Hamburg, ja, jede Viertelstunde angerufen, ist da die allerbeste Mama der Welt, hier ist Schwester Teresa, ja, und die Schwester Teresa, die Schwester Teresa. Und ich konnte Menschen so glücklich machen und habe ich gemerkt, du kannst wirklich, auch wenn du krank bist, glücklich sein. Und es war eine so tiefe Erfahrung in meinem Leben, es war wirklich manchmal schwer, das Kotzen und das Ganze, aber es war auch eine Erfahrung fürs Leben.
Was wäre so ganz kurz der Rat, den Sie kranken Menschen geben würden?
Nutz die Zeit, denn schau, auch wenn du krank bist, jeder Tag, der vergeht, auch der heute, dieser schöne Wien, wenn der zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Wenn der weg ist, ist er weg aus deinem Leben. Ja, mach das Beste draus und überleg dir jeden Tag was Schönes und sag's deinem Liebsten. Und ich meine, in Corona konnte man nicht, aber wenn du jetzt Wartezeit hast, niemand hat einem gesagt, wie viel man warten muss bei Untersuchungen, ne? Nimm deinen Liebsten mit und wisst ihr was, ihr dürft auch schmusen, da steht nirgends ein Schild, das ist verboten, und dann feiert ihr das Leben und dann macht und nutzt die Zeit und denkt nicht, wenn ich das die Krankheit vorbei hat, wenn ich in Rente bin, heute leben und das Schönste machen, was du kannst, das Liebevollste sagen, das Verrückteste machen, das ist ja eigentlich so mein Lebensmotto, meine Lebensfreude, jeden Tag eigentlich was verrückt Schönes tun. Und das würde ich den Menschen gern sagen, warte nicht auf deine Gesundung, sondern denk auch immer dran, du hast ein paar kranke Zellen in dir, aber du hast ganz viel Gesunde auch. Mhm. Und konzentrier dich auf die. Und so hat auch mir die Dr. Heidi damals gesagt, Theresa, dein Leben ist ein buntes Puzzle, jetzt ist ein Stein schwarz, aber der Rest ist bunt. Und da habe ich mich drauf konzentriert und das möchte ich Menschen sagen, es lohnt sich zu leben, nicht zu kämpfen. Natürlich sollen wir kämpfen, wenn wir können, weil wenn wir Kinder haben, wenn wir jemand haben, wir wollen kämpfen. Aber es lohnt sich zu leben jeden Tag, egal wie du, ob du gesund, krank, arm, reich oder was bist, der Tag kommt nicht wieder, es ist ein Geschenk.
Ich habe mir von Ihnen ein anderes Podcast-Interview angehört und da sprechen Sie auch über Ihre Krebserkrankung und da sagen Sie, als Angehöriger soll man jemandem nie sagen, du schaffst das.
Ja, ich muss echt sagen, es gab eigentlich 3 Sätze, die so brutal waren für mich in dieser Krebserkrankung. Das erste ist, denk positiv, gell? Also wer ist denn positiver als ich, ja? Aber es gibt Situationen, da kannst du das nicht. Und was für ein Größenwahnsinn, einem anderen zu sagen, in einer solchen Situation, denk positiv, weißt du was, du darfst dich fühlen, wie du willst, so wie es dir zumute ist, ne? Ja, das Fühl, was du bist, sag das nicht. Sag das, wenn es wieder ein bisschen überstanden ist, aber nicht in dieser Situation. Das ist so krass, ganz ehrlich. Man kann es einfach nicht in diesem Moment. Das Zweite war das auch ein Schlimmes, steigern Sie sich nicht rein. Ja, vor allem von Krankenschwestern, wo ich 8 Stunden Chemo vor mir habe, ja, und die uns 3 Stunden sitzen lässt, weil der Arzt sich verspätet, statt uns die Wahrheit zu sagen, ja, uns entscheiden zu lassen. Wir sind doch mündige Menschen, ja. Ja, haben die da getrickst und langsam mal die Cortison, lautes Zeug, wie ich das rausgekriegt habe, dann habe ich wirklich ausgeflippt. Und dann sage ich, steigern Sie sich nicht rein. Haben Sie denn heute noch was vor? Haben Sie denn heute noch einen Termin? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit. Die will ich nicht in Ihrem Abstellraum verbringen, ja. Das will ich selber entscheiden. Also das war schlimm, aber Sie haben recht. Das allerschlimmste Satz war für mich wirklich, du schaffst das.
Warum ist das so schlimm?
Ja, ich habe ein Jahr gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich das kapiert habe. Warum? Weil Du hast Krebszellen in dir und die Krebszelle ist ja die einzige Zelle, die vergessen hat zu sterben. Und deswegen ist Krebs so schlimm. Alle anderen Zellen, ja, sterben oder erneuern sich. So, jetzt will die dich auffressen. Die will sich ja, ne, vermehren. Jetzt wird also operiert, das meiste weg. Dann wird Chemo, ne, und Bestrahlung, damit alle vernichtet werden. So. Aber was schaffe ich denn da dabei? Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich dann versagt? Und was sagen wir Kindern vor einer Prüfung? Ne? Du schaffst das. So ein Druck. Warum sagen wir nicht? Mein Schatz, egal was rauskommt, ich liebe dich. Und das ist das, was ich eigentlich schon vor meiner Krankheit schon immer den Menschen gesagt habe. In Deutschland gibt es diesen komischen Satz, Gesundheit ist das Höchste. Ich halte das für den größten Schmarrn. Geliebt zu sein ist das Höchste. Geliebt zu sein. Was müssen sonst alle behinderten Menschen und krank, chronisch kranke Menschen denken, wenn Gesundheit, das ist doch Schwachsinn. Geliebt zu sein ist das Höchste. Natürlich kommt dann Gesundheit sofort, aber Entschuldigung, geliebt zu sein, dafür leben wir. Dafür.
Geliebt zu sein und zu lieben, oder?
Und zu lieben. Da, und das war immer so mein Ding, warum bin ich auf der Welt, um geliebt zu werden und andere zu lieben. Und nach meiner Krankheit sind zwei Dinge dazugekommen, jeden Augenblick genießen und nur noch Gutes zu tun.
Sie wurden ja bei Ihrer Krebserkrankung jetzt nicht nur vom lieben Gott, sondern eben auch vom Professor Seuli sehr unterstützt. Ja. Das ist eigentlich der Krebsspezialist und Frauenarzt in Deutschland an der Berliner Charité sehr renommiert. Er macht da, glaube ich, auch einen eigenen Podcast.
Ja, ja. Genau.
Weißbunt heißt er, ja. Genau, und wo er eben so alle möglichen Menschen zu sich lädt. Und während der sehr langen, wie Sie selbst gesagt haben, Behandlung hat sich da zwischen Ihnen eine enge Freundschaft entwickelt. Genau. Und weil ja Liebe durch den Magen geht und Sie beide gern kochen, haben Sie jetzt eben ein neues Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade erschienen im Oktober. Es heißt Unsere Energieküche. Im Kneipp Verlag ist es erschienen. Ja, ich durfte die Fahnen eben schon sehen. Sie haben es hier auch mitgebracht und es ist einfach großartig. Schwester Teresa, wer sollte denn dieses Buch lesen?
Ja, also ich glaube, dass allein die Krebskranken, also ich glaube 90% hat dieses Fatigue, diese Müdigkeit, das ist leider eine Folge der Krebserkrankung oder Chemo, aber natürlich alle Menschen, die ob es Covid-Lang-Patienten sind, ob es einfach Menschen sind, die auch depressiv sind oder einfach müde, erschöpft sind, und ich habe so den Eindruck nach Corona, die Menschen sind sowas von müde und erschöpft. Ja, also alle, die das Gefühl haben, ne, ich komme irgendwie nicht da raus, und es hieß halt immer, das ist gut, das ist gut. Wir haben ja ein Kochbuch schon gemacht gehabt, Himmel im Mund davor, ja. Und dann haben wir gesagt, es braucht aber jetzt etwas dafür, gegen diese Müdigkeit und Erschöpfung. Jeder sagt, das ist gut, aber zusammenhängende Rezepte, ne. Und vor allem, wenn du müde und erschöpft bist, da willst du auch oder hast gar keine Kraft, jetzt groß zu kochen, also müssen die Rezepte raffiniert sein, schnell sein, gesund sein, also wirklich, einfach auch Lebensfreude wecken. Und das hat, glaube ich, wirklich in diesem Buch haben wir das alles verknüpft. Und der Kneipp Verlag, muss ich echt sagen, die waren nämlich bei unserer ersten Buchlesung und wir haben uns verliebt hier in diese tollen Verlag hier und diesen Geschäftsführer. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir machen das in Österreich, wir machen das mit Kneipp. Und die sind wirklich auch spezialisiert ein bisschen da drauf. Und es hat ja auch eine wunderbare Food-Designerin alle unsere Rezepte nachgekocht und fotografiert. Und ich muss echt sagen, das haben sie ganz hervorragend gemacht. Also ich denke, alle, die Lust haben, erstmal wirklich auf gut raffinierte Gerichte, alle, die müde, erschöpft sind, alle, die aber auch ein bisschen für ihre Seele was brauchen, denn in dem Buch sind ganz viel wundervolle Texte auch, tolle Tipps natürlich von Dr. Seuli, medizinisch, aber auch wir haben auch einiges reingepackt, zum Beispiel das Thema Lachen, das ist ja so meins, auch bei meinen Vorträgen, ja, weil ich schon seit vielen Jahren gemerkt habe, mit Humor und Lachen kann man vieles besser vertragen. Und da ist also das Thema Lachen auch ganz wichtig, gerade wenn man müde und erschöpft ist. Es stehen nicht nur Witze drin, sondern auch, dass ich mich sehr inspirieren lassen habe von der Lachforschung. Und die sagt ja einfach, du musst 30 Sekunden deinen Mundwinkel nach oben ziehen. Ja? Und jetzt, wenn jetzt all die Hörerinnen und Hörer das jetzt hören, dann bitte ich sie, machen sie mal. Ich weiß, sie kommen sich lächerlich vor. Aber wissen Sie, was nach 30 Sekunden passiert? Da sagt ihr Gehirn, oh, es geht ja besser, und schüttet Endorphine aus. Das sind morphiumähnliche Stoffe, Glückshormone. Und eben Norman Cousin, ein todkranker Mann, ja, den man nur noch 3 Monate gegeben hat, der hat sich nur noch eine einzige Therapie empfohlen selber, nämlich die systematische Lachtherapie. Er zog in die Nähe eines Hotels, Ja, weil in der Klinik störte die Schwestern auch das Lachen. Man geht nämlich auch in Deutschland davon aus, dass Krankheit eine ernsthafte Sache ist und in steriler Atmosphäre stattfinden muss. Aber er ließ sich hochdosiert Vitamin C spritzen und fing an zu lachen und ließ sich vor dem Lachen Blut abnehmen und nach dem Lachen, was ist passiert? Die Werte hatten sich verbessert.
Welche Werte? Genau, die Krebswerte oder die Entzündungswerte?
Alle die Entzündungswerte hatten sich verbessert. Er hatte keine Schmerzen mehr und lebte dann noch 26 Jahre, hat sich gesund gelacht sozusagen. Und daraus ist diese Geliotologie. Und ich muss echt sagen, Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder lachen bis 800 Mal am Tag, Erwachsene 15 bis 20 Mal. Mich wundert jetzt eigentlich nichts mehr. Und deswegen erzähle ich auch immer gerne einen Witz, ne, auch bei meinen Vorträgen, und da lachen alle. Und in diesem Buch gibt's auch ganz tolle neue Witze. Und es ist wirklich so, weil man, das hilft einfach. Ja. Jeder weiß das doch. Wenn man so richtig herzhaft gelacht hat, geht's dann wieder besser. Und deswegen ist das Thema Lachen, aber es ist auch Thema Berührungsmedizin drin.
Eigentlich alles, was so ein bisschen Stress abbaut, oder?
Genau. Und es ist ja auch so, wir haben das ja, als wir Baby waren, ne? Wir wurden gebusselt, wir wurden geschickelt, ja, wie schön ist das, ne? Oder auch eben eine Ärztin, auch die Ärztin und Masseurin ist, die hat ja auch gesagt, dass gerade Massagen so gut tun, Menschen sind. Ich glaube, dass jeder das doch weiß. Die Haut ist doch unser letztes Sinnesorgan. Das habe ich jetzt beim Sterben von Pfarrer Franz erlebt. Wenn man nicht mehr hören kann, nicht mehr sehen kann, nicht mehr schmecken kann, aber spüren kannst du noch. Mhm. Und dieses Berühren, einfach das Streicheln, das Berühren, das ist so wichtig. Und jetzt mit diesem Corona, diesem Abstand halten, diese, ne, wo wir voneinander weg, ja, und deswegen empfehlen wir eigentlich allen, einmal am Tag sich drücken zu lassen, sagen sie, ja Mann, das ist jetzt verordnet, ja, einfach sich umarmen. Und es tut schon gut, wenn einer nur die Hand auf die Schulter legt, ja, und sagt, ne, ich bin bei dir. Das tut gut, also wir wollen das einfach auch einfach wieder, oder zum Beispiel, wenn man Angst hat, ne, einfach Lavendelöl in die Hände reiben und dann einfach so übers Herz, ne, auf die Brust reiben. Und dann, der nimmt Angstzustände zum Beispiel, ne? Berührung tut gut, sich selber kann man das machen, ja. Und das wissen wir auch nach dem Duschen, so eine Lotion. Und wenn es dann duftet, wow, ne? Da fühlst du dich ja, oder wenn,
genauso. Self-Care, sagen wir da jetzt ganz neu modern.
Okay, alles klar. Ja, aber Jesus spricht ja von Selbstliebe. Wenn du, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und oft vergessen wir uns selber. Er spricht nicht von Eigensucht, er spricht von Selbstliebe. Und es ist ja so, kein Geheimnis, wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, wie soll ich gut mit anderen? Mhm. Wenn ich mich nicht liebe, wie soll ich andere lieb haben? Und wenn ich mir nichts gönne, gönne ich meistens anderen auch nichts. Also das gehört auch dazu. Also das sind auch so Themen, die da drin sind. Und eben auch, wie gesagt, auch sehr, sehr gut erklärt, was Erschöpfung, Müdigkeit eigentlich ist. Und das, glaube ich, wird auch vielen helfen, glaube ich. Also es ist ein Buch voller toller Sachen eigentlich. Wir haben alles an Liebe, und überhaupt steht ja bei jedem Rezept immer eine Prise Liebe.
Ja, das ist überhaupt das Wichtigste, oder? Dass man mit Liebe kocht. Das sagt meine Mama auch immer. Und ich finde, man schmeckt's.
Man schmeckt's immer. Genau. Wenn Liebe dabei ist. Und ich sage ja, ich meine, dieser verrückte Gott ist doch ein Feinschmecker, denn für wen hat er denn diese Köstlichkeiten gemacht, Leute? Für uns, für seinen Schatz. Wir Menschen sind der größte Schatz. Und auf allen Kontinenten, es gibt wirklich von der Wurzel bis, es gab doch kein Insekt und keine Wurzel und nichts, was nicht schon ausprobiert worden ist. Und für wen hat er das doch alles gemacht? Und das sieht man doch schon am, also ich finde das immer, das sieht man doch schon am Morgen, wenn man aufwacht. Ich weiß nicht, wie Sie aufwachen, manche, wenn es Wecker klingelt, aber nach der Bibel fängt der Tag am Abend an. Ach, es wurde Abend, es wurde Morgen, erster Tag. Und was dürfen wir als allererstes tun? Schlafen. Was ist das für ein verrückter Gott, der sich das ausgedacht hat? Wir dürfen erst mal ausruhen und dann dürfen wir loslegen, ja? Und allein das, und wenn man das mal in dieser Richtung sieht, also Gott ist wirklich
ein Feinschmecker. Also das ist auch für mich komplett neu. Für mich hat der Tag tatsächlich auch immer mit dem Wecker begonnen und nicht am Abend davor.
Sehr, sehr spannend. Genauso wie für Christen der Sonntag eigentlich der erste Tag der Woche ist und nicht der Montag, ja? Also das ist einfach so, aber ich finde es einfach so großartig, dass ich erstmal schlafen. Aber ich finde es auch groß, was Gott alles geschaffen hat. Also ich in diesen Köstlichkeiten, das sind doch seine Gene drin. Für wen hat denn das gemacht? Doch für dich und mich. Und wenn wir es dann noch mit Achtsamkeit machen, mit Liebe machen, dann haben wir was verstanden von seiner Freude, die er für uns gemacht hat. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir das wissen.
Und von wissenschaftlicher Seite bestätigt das dann natürlich auch Professor Sehuli, diese Ansätze. Finde ich ja sehr spannend, weil Sie ja doch ein sehr ungleiches Paar sind. Genau. Sie kommen da von der religiösen, von der christlichen Seite, eher von der wissenschaftlichen. Wie ist denn das, mit so einem renommierten Professor zusammenzuarbeiten für ein Buch? Ich stelle mir das ja nicht einfach vor.
Es war ein Abenteuer, ganz ehrlich. Schon beim ersten Buch, dann hat er ein Rezept mit 2 Kilo Zwiebeln. Da sage ich, Halit, weißt du, was 2 Kilo Zwiebeln sind? Für wie viel hast du das für wie viel hast du das berechnet? Sagte, für 7 hungrige Marokkaner. Aber ich meine, er ist ja marokkanischer Abstammung, ist aber in Berlin geboren, ja, und das war eigentlich großartig. Und es stimmt, ich bin Christin, er ist Moslem. Wir sind beide Weltmenschen, wir sind wirklich Genießer. Und ganz wichtig ist, wir lieben Gott und die Menschen. Auf unsere Weise, er tut alles, um einen Menschen zu retten. Und er sagt immer, nicht auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe. Mhm. Und ich bin jemand, der ja auch versucht, die Herzen zu berühren. Wir haben uns wirklich sofort, das war so verrückt, dass wir uns in vielem so einig waren und gedacht haben, wir müssen gegen Verzicht, wir müssen gegen diese ganzen Mythen, die auch in der Medizin sind.
Weil ja, jetzt und ist die ja zum auch Beispiel sehr entmenschlich ist, oder?
Und menschlich ist er so ein großartiger Freund und geworden. Und das hat mich wirklich, und er hat gesagt, wir sind auf einer Höhe, wir haben etwas, wir sind nicht Professor und Patientin oder so, sondern wir sind einfach wirklich Bruder und Schwester geworden, einfach in einer wirklichen Freude am Genießen. Und da gehört doch so viel dazu, ob es jetzt mit Freunden ist, ob es jetzt die Atmosphäre ist und so weiter. Da lebt man doch auf, ja, und so weiter. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen was ja Verrücktes gemacht, einen Tag vor meiner OP, weil es ist ja so, dass man darf ja dann nichts mehr essen, dann nichts mehr trinken, das ist das Schlimme, kein Wasser trinken mehr. Also die Stunden, und das ist ja jetzt geändert worden, weil muss sich vorstellen, man isst, sagen wir mal, 10 Stunden ohne Trinken oder 6 Stunden und dann hat man eine 7-Stunden-OP wie ich, ja. Mhm. Und bis man dann wieder, der Körper ist ja völlig, der ist ja ausgetrocknet, ja. Und jetzt haben sie auch begonnen umzudenken, aber ich hatte ja eine ganz verrückte Idee, nachdem jetzt alle Untersuchungen abgeschlossen waren und ich wusste jetzt geht's los. Jetzt musst du einfach warten bis zum nächsten Morgen und dann gucke ich aus dem Fenster und denke, Theresien, das kannst du nicht bringen. Doch, ich bring's. Ich rufe Halle dann und sag, du, ich habe noch einen letzten Wunsch hier auf Erden vor dieser OP. Du hast gesagt, es ist eine Risiko-OP, ich weiß nicht, ne? Du bist zwar der beste Operateur, aber weißt du, was ich heute...
Aber ich weiß nicht, ob ich aufwache danach, ne?
Genau, ja. Weiß ich einfach auch nicht. Und habe gesagt, du, ich habe einen letzten Wunsch, ich möchte einen Schluck Champagner heute noch trinken. Und er sagt, wieso? Dann sage ich, ja, weißt du, ich war ja mit meinem Pfarrer Franz mal in der Quizshow bei Jörg Pilawa und dann hat er gefragt, als der Pfarrer dran war, was ist, wenn er falsch sagt? Da sage ich, da buscht's. Und wenn er richtig sagt, da gibt's Champagner, sagt der Pilawa, Champagner? Wieso denn? Sagt er, ja, kennen Sie nicht den Ausspruch von Churchill? Wenn wir gewonnen haben, dann haben wir ihn verdient. Wenn wir verloren haben, dann brauchen wir ihn. Und ich möchte einfach so, habe ich gesagt, Halit, wenn ich's nicht schaffe, dann war es der letzte beste Schluck auf Erden. Und wenn ich es schaffe, werde ich mich immer an diesen Moment erinnern. Und ich sage, natürlich, Theresa, du zelebrierst dein Leben. Und ich bin ja dick, aber nicht doof, gell, ja. Also natürlich habe ich nur einen Schluck genommen. Und das war so eine Freude auch für meine Mama, als ich sie anrief und sagte, du bring Champagner mit ins Krankenhaus. Und der Franz hat die Gläser reingeschmuggelt aus der Teetasse, wollte ich das jetzt auch nicht. Aber diesen einen Schluck. Und das ist, was mir so freut, dass ich so gegen dieses Verzicht und diese Mythen, weil was nützt dir alles, was du bist, wenn du keine Lebensfreude mehr hast, wenn du erschöpft und müde und einfach nicht mehr willst? Ne? Da hilft dir gar nichts. Ne? Außer vielleicht ein guter Freund, eine gute Mahlzeit und was so schön ist, wie sie als Elia, der Prophet, kein Burnout hatte und nicht mehr leben wollte, legte sich und dann ging's der Strauch und ja, wollte sterben. Was macht der liebe Gott? Er schickt ihm einen Engel 2 Tage lang, der ihm was zu essen und zu trinken gibt. Keine frommen Sprüche, sondern was zu genießen und wieder neue Kraft, neue Energie zu schöpfen.
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, oder?
Unbedingt.
Unbedingt. 45 Rezepte sind da in dem neuen Buch. Eine Fusion Kitchen, kann man so sagen, eigentlich. Also, und ich werde da sicher auch was nachkochen. Es ist ja wirklich so, ich glaube, diese Müdigkeit, Sie sprechen da ja auch von Fatigue.
Ja, Fatigue.
Das ist ja mittlerweile eine gesellschaftliche Krankheit, die ganz, ganz viele haben. Typische Begleit- und Folgeerscheinungen natürlich nach schweren Erkrankungen. Ich glaube, 20-50% der Krebspatienten sind von dieser Erschöpfung, von dieser Müdigkeit.
Ich glaube, sogar 90%.
Oder 90 sogar betroffen, genau. Und man kennt natürlich dieses Fatigue, Sie haben es eh schon erwähnt, auch im Zusammenhang mit Covid-Erkrankungen, ja, wo genau. Leute... die wollen wieder Energie haben, die wollen was unternehmen, können aber eigentlich nicht.
Genau.
Sie kannten das auch, diese Anzeichen von Fatigue? Das kann man sich bei Ihnen überhaupt nicht vorstellen.
Doch, oh ja.
Ich komme ja kaum zu Wort, Sie reden auch wie ein Wasserfall, passiert mir selten. Aber ich höre Ihnen auch wahnsinnig gerne zu. Und diese anhaltende Müdigkeit, sagen Sie uns ein paar dieser Nahrungs- oder dieser Lebensmittel, die uns da dagegen helfen können. Ich hoffe, das Mikro klappt wieder. Ja, jetzt, der Kopfhörer passt wieder, ja.
Mhm. Ja, es ist einfach so, dass, also erstmal ist, sagen wir mal so, das, was dir selber Lust und Freude macht, ist einmal das Allererste, ne? Weil wenn dir etwas sowieso nicht liegt, ne, was soll's, was, ne, also nur um, dass es gesund ist oder dass es wichtig ist oder dass es das oder jenes, es muss dir erstmal Freude machen, aber es stimmt schon.
Und also schmecken zum, selber, also das, worauf man
Appetit hat. Das muss dir selber schon mal schmecken. Ja. Also zum Beispiel hatte ich wirklich so schlimme Müdigkeit, dass ich beim Essen mit der Gabel im Mund eingeschlafen bin. Ich bin wirklich am Tisch eingeschlafen, im Satz eingeschlafen, ich bin am Bett eingeschlafen, am Bettrand, auf der Toilette, ich bin überall eingeschlafen. Das kannte ich nicht. Ich kannte diese, Sie haben schon recht, ich habe da wirklich wirklich Power, aber ich kannte das nicht. Und jetzt war das, die Augenlider werden so schwer. Und man hat einfach wirklich, man möchte nur noch schlafen. Und wissen Sie was, das habe ich getan. Zum ersten Mal im Leben habe ich das gemacht. Und ich gönne mir das. Jetzt mittags immer lege ich mich hin oder zwischendurch lege ich mich hin. Und es tut mir gut. Und das ist gar nicht schlimm. Und dann sage ich immer, gut, lieber Gott, wenn du mich heute müde willst, dann bin ich heute einfach müde. Und ich mache mir keinen Stress draus. Also man kämpft so gegen an, man will was leisten, man will was tun. Und dann merkt man aber, man kann nicht. Und ich glaube, man hört doch mehr auf die Signale des Körpers jetzt, ja. Und wenn du einfach erschöpft und müde bist, dann sagt dein Körper einfach, mach Pause, es geht einfach jetzt nicht, ja. Und dann genieß doch die Zeit und das, wir haben es doch eigentlich alle in Corona erlebt. Plötzlich stand die Welt still. Haben wir nicht gedacht vorher, die Welt geht unter, wenn man diesen Termin oder diese pünktlich nicht ankommt, oder? Wir sind doch eigentlich, hätten wir was lernen können, dass es doch auch anders geht. Und jetzt denke ich, ist es wichtig auf seinen Körper, es sind zu viele krank an diesem Stress, an diesem Funktionieren müssen, an diesem produzieren müssen, an diesen, ja, wir sind, und wir leben zu wenig. Wir leben einfach zu wenig und gönnen uns einfach zu wenig. Und deswegen, wenn du müde bist, dann lass es einfach zu und dann gönn dir einfach auch mal Ruhe und dann lass mal alle 5 Grad und die Welt geht nicht unter. Mhm. Ich habe es auch gedacht, ne, die Termine und alles vor Corona und alles, und auf einmal geht gar nichts mehr. Es geht auch anders. Und
aber was können wir jetzt konkret essen? Wirklich?
Also essen können wir konkret auf jeden Fall, was natürlich viel Power gibt, ist immer natürlich Gemüse und mir vor allem eben Datteln und Nüsse, die sind eigentlich wirklich so, und Amaranth, ne? Das Dattel, da kann ich schwärmen, das ist so ein kleines Korn, kleiner als so ein Senfkorn, ja, das wurde bei den Inkas angebaut, leider haben Missionare das dann lange verhindert, aber in diesem kleinen Korn ist so viel Energie drin vom lieben Gott, ja, und in den Nüssen und Datteln, ne, und deswegen habe ich ja so herrliche Pralinen von diesen Sachen, und dann gewälzt in Matcha und in Himbeer.
Sie lieben ja, glaube ich, auch grünen Tee,
ja,
oder?
Ja, ich liebe grünen Tee, das ist ja der Traum, schon noch besser eigentlich als Kaffee, weil das tut dir wirklich dich wach machen, ja, aber eben nicht wie beim Kaffee ist, das Ergebnis, dass man sehr schnell wieder müde abfällt, sondern der grüne Tee lässt dich, ne, in dieser Energie, ja, zum Beispiel, ja.
Besser als Kaffee,
sehr,
ne?
Das hilft sehr. Genau. Oder Granatapfel. Oder wissen Sie, diese Gewürze, ne, also Kreuzkümmel ist, Koriander, Kurkuma, Knoblauch, und das vermischt zusammen, das, glaube ich, gibt so den Körper diesen Kick, ja, den ich eigentlich von der marokkanischen Küche durch Dr. Sahouli kennengelernt habe. Also mein Körper ist ja wirklich dadurch wirklich belebt worden, ja. Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Mhm. Ich kenne zwar natürlich die Einzelnen, aber das in dieser Combination, das war einfach.
Und was man dazu sagen muss, die Rezepte sind ja auch alle relativ einfach, weil ich glaube, wenn man so müde ist, man hat ja auch nicht die Kraft und die Energie zu kochen. Das muss ja schnell gehen.
Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen darauf uns konzentrieren, ja. Und natürlich, also es gibt natürlich, Ingwer ist natürlich immer gut, das wissen Sie alles, aber Sie brauchen Rezepte, die Sie nicht nur gerne haben, sondern immer wieder essen, die, wie Sie viel davon essen, ja, und deswegen haben wir auch unser, was es zu diesem Buch eben besonders gibt, wir haben ja ein Energieöl von einer tollen Ölmanufaktur.
Das haben Sie mir eben auch mitgebracht.
Genau, das habe ich mitgebracht. Das habe ich so eine Aktion gemacht. Wer bei mir das Buch bestellt hat, hat es schon mal als Probe bekommen. Da ist nämlich Leinsamen und Hanf und Hanfsamen und Kürbiskerne, was den Österreichern vielleicht freut. Ja, und mit Minze bei 37 Grad gepresst, ja, ganz kalt gepresst. und nicht nur Sportler und Bauleute nehmen, sondern Menschen auch, die einfach müde sind. Und man kann es pur nehmen, man kann es über Salat nehmen und so weiter. Ich habe selber ausprobiert, ich würde nie was empfehlen, was ich selber, und es hat mir so viel Energie wieder gegeben, und das kann man sich selber ja auch mixen, aber wir haben es jetzt eben bei dieser tollen Manufaktur, und davon geht immer jetzt 1 Euro und 2 Euro für die Krebsinitiative, wer es da bestellt bei dieser Manufaktur. Also es ist einfach Energie pur und es riecht köstlich.
Fantastisch. Das riecht so nach Zitrone frisch. Auch irgendwie. Also
ja, genau. Es
ich ist dachte am Anfang, dass es vielleicht ist zum Einmassieren so gut riecht.
Nee, es ist zum Genießen. Zum also genießen. Wirklich genießen, ob es über Suppen, ob es über in Joghurt rein oder ins Müsli rein oder so weiter. Und also es ist wirklich, was Produkt. So besonders ist an den Ölen, dass die ja diese ungesättigten Fettsäuren, die der Körper selber nicht herstellen kann. Und diese 3 Öle können es besonders. Kürbis, Leinsamen und Hanf. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick.
Sehr gut. Nachdem jetzt die Zeit schon so fortgeschritten ist, haben Sie aber auch noch ein zweites Buch mitgebracht, sehe ich da gerade. Vergiss das Schöne nicht.
Ja, genau.
Das haben Sie vor Ihrem Rezeptbuch geschrieben.
Ja, genau, im August ist es rausgekommen, genau. Wir waren einfach mal, das ist die Eva-Maria Popp ist eine tolle Unternehmensberaterin, die kommt von der Psychologie und Pädagogik, und ich komme eben vom Glauben, von Religion, und wir haben uns so geärgert über das Dauerjammern bei uns in Deutschland, ja. Bei uns Deutschen ist ja so, ne, wir jammern immer im Voraus, dass wenn es uns erwischt, dass wir schon mal eingejammert sind, ja. Und egal was ist, und wir haben gedacht, nein, wir müssen eigentlich ein Buch machen, wo man sagt, auch wenn man Verluste erlebt, ja, kannst du positiv rauskommen. Vor allem, wenn Beziehungen plötzlich zerbrechen, du verlassen wirst. Oder wenn du deine Gesundheit verlierst, wenn du Heimat verlierst, wenn du Lebensmut verlierst. Und wir haben es von diesen beiden Seiten versucht und mit fantastischen Geschichten auch. Also es ist wirklich ein Mutmachbuch, ein Mutkick, ne, so richtiges.
Ein Mutmachbuch, ja, genau.
Ein Mutmachbuch und vor allem für den Mutausbruch. Mhm. Ich glaube, wir brauchen jetzt richtig Mutausbruch in dieser Zeit. Die Welle des Jammerns ist vorbei, jetzt brauchen wir viel Mut, und wir brechen jetzt mal in diese Richtung aus und wir packen es an und wir werden Menschen ermutigen. Und deswegen haben wir da auch so ein schönes Armbändchen, das er dran erinnert, vergiss das Schöne nicht. Ja, wir können manches wirklich meistern, auch ja. Krisen. Ja.
Wie Sie so schön gesagt haben zu Beginn, jeder Tag ist ein Geschenk.
Ja.
Das Buch Vergiss das Schöne nicht ist im Herder Verlag erschienen. Auch das verlinke ich dann gerne in den Shownotes. Ja. Ich möchte aber jetzt ganz zum Schluss noch auf eine letzte große Leidenschaft von Ihnen, Schwester Therese, zu sprechen kommen. Eigentlich auf ein weiteres Talent, nämlich das Singen. Sie komponieren ja auch.
Genau.
Ich glaube, Sie haben Musicals geschrieben.
Ja, 9 Stück, ja.
Und Sie haben eingangs schon erwähnt, Ihre Lieblingsband ist Queen.
Ja, das war's früher. Ja, immer schon als Kind, ne? I Want to Live Forever fand ich immer schon großartig.
Who Wants to Live Forever?
Oder Who Wants to Live Forever? Wer will ja für immer leben, ja.
Wer möchte schon ewig leben, fragt da Freddie Mercury.
Ja, genau, aber ich schon. Aber trotzdem, als Kind hat mich das die Musik einfach gereizt. Das war einfach, oder dieses... vor allem beim Sport, ne, ist doch dieses tolle Lied. Sehen Sie, das ist jetzt auch eine Folge der Chemo.
Ich glaube, Sie meinen We Are the Champions.
Aber genau, das, ja. Genau, das wollte ich sagen. genau das oder eben Bicycle oder was auch immer. Das hat mir einfach gefallen, muss ich sagen. Ne? Ich bin einfach.
Ich glaube, Queen ist tatsächlich sowas, auch über das Generationen eint. Das ist die Band, auf der ich mich auch mit meiner Tochter einigen kann.
Ach was? Ja, das ist gut.
Weil die ist sonst so ganz andere Musikrichtung. Auf alle Fälle sehr, sehr schön. Liebe Schwester Theresa, ich würde gerne noch stundenlang mit Ihnen plaudern oder singen. Die Zeit ist einfach wahnsinnig schnell vergangen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, für Ihre aufmunternden Worte und für Ihre vielen tollen Tipps, vom Öl bis zu den Rezepten. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie sich ganz viel von dieser Folge mitnehmen konnten. Bis bald und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.